Frauenzimmer. Don't worry, come in.
Herzlich willkommen im Frauenzimmer. Sie hören einen Beitrag von MEKIT, dem Büro für Medienförderung des Landes Salzburgs. MEKIT ist eine Einrichtung des Landesjugendreferats in Kooperation mit der Stabsstelle für Frauenfragen und Chancengleichheit und Akzente Salzburg. Am Mikrofon begrüßt Sie Theresa Luckstein. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens von MEKIT organisierte das Büro für Mädchenförderung das Seminar Alpha-Mädchen unabhängig gebildet und selbstbewusst, brauchen die denn noch Mädchenarbeit, in welchem sich die Teilnehmerinnen mit Perspektiven von Mädchenarbeit zwischen neuen Mädchenbildern und alten Benachteiligungen auseinandersetzten. Diese Themen beschäftigen uns auch in der heutigen Sendung. Zu Gast im Studio begrüße ich nun die Referentin Doktorin Claudia Wallner. Claudia, du bist freiberufliche Referentin, Praxisforscherin und Autorin, seit 20 Jahren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien beteiligt an der Weiterentwicklung und Reflexion von Mädchenarbeit. Claudia, was hat es denn nun mit den Alpha-Mädchen so auf sich und was ist unter diesem Begriff zu verstehen?
Alpha-Mädchen, ja. Alpha-Mädchen sind eine Erfindung der Medien. Alpha-Mädchen soll beschreiben, dass die Mädchen heute die Jungs überholt haben in weiten Teilen gesellschaftlicher Zugänge, dass die Mädchen die Gewinnerinnen der Postmoderne sind, wie sie auch gerne genannt werden, dass im Grunde die Gleichberechtigung mehr als erreicht ist in einigen Bereichen und dass Mädchen eben das dominante Geschlecht sind in der kommenden Gesellschaft oder eben jetzt auch schon und die Jungs eher auf der Verliererstrecke stehen. Worauf der Begriff der Alpha-Mädchen rekurriert, ist ja im Grunde ausschließlich die schulische Bildung der Mädchen, dass diese Schulleistungsvergleichsstudien der OECD festgestellt haben, dass im Durchschnitt der 30 größten Industrieländer die Mädchen im Durchschnitt in der Schule besser abschneiden als die Jungs. Und daraus wird sozusagen pauschalisierend gefolgert, dass die Mädchen eben insgesamt an den Jungs vorbeigezogen sind. Aber das ist sowohl, was die schulische Bildung angeht, als auch was eben das gesamte Spektrum gesellschaftlicher Zugänge, Ressourcenzugänge angeht, eher ein Fake. Also es ist eine mediale Inszenierung, die politisch motiviert ist, so würde ich das sehen, die auch ein Stück verhindern soll, glaube ich, dass die Gleichberechtigung tatsächlich sich in Richtung gleiche Rechte und gleiche Zugänge entwickelt. Ich glaube, das ist eher das Erschrecken vieler Männer oder patriarchaler Strukturen, die festgestellt haben, es gibt jetzt einen wesentlichen Bereich, nämlich den der Bildung, in dem Mädchen besser sind. Aber wenn man genau hinguckt, muss man sagen, der schulische Bereich ist im Grunde der einzige Bereich, wo man sowas wie eine Gleichstellung oder vielleicht insgesamt im Durchschnitt Besserstellung von Mädchen feststellen kann. Ansonsten in allen anderen Bereichen, die wir in der Mädchenarbeit ja auch seit 30, 35 Jahren betrachten und kritisieren, hat sich eigentlich im Wesentlichen an der Benachteiligungsstruktur von Mädchen nicht viel getan. Wenn wir in die Ausbildung reingucken, da sind die Situationen von Mädchen immer noch genauso wie vor 20 Jahren. Die Mädchen münden immer noch zu gleichen Prozentsätzen in Frauenberufe. Die Forschung spricht von einem Bildungsstau der Mädchen, ein bisschen zynisch, was nichts anderes heißt, als dass die schulische Besserbildung der Mädchen ihnen eigentlich beim Einmünden in Ausbildung und Beruf nicht viel hilft. Wenn wir ins Studium gucken, sind es immer noch die gleichen Studiengänge, für die Mädchen sich in Anführungszeichen entscheiden. Und ganz entscheidend zeigt sich die nicht vorhandene Gleichberechtigung im Grunde im Übergang dann nochmal von der Ausbildung ins Erwerbsleben, wo wir eher das Gegenteil zu verzeichnen haben seit einigen Jahren, nämlich dass es für Frauen sehr viel schwieriger ist, überhaupt mit einer Ausbildung in Berufe einzumünden, tatsächlich eine Stelle zu kriegen, Erwerbsarbeitszugänge zu haben und dann Frauen auch in diesen sozialen und Dienstleistungsberufen ja im Wesentlichen landen oder in der Mehrzahl landen und gerade das die Berufsfelder sind, wo in den letzten Jahren verstärkt Stellen, volle Stellen umgemünzt werden in Teilzeitstellen oder in 400-Euro-Stellen bei uns in Deutschland, was einfach heißt, dass auch die gut gebildeten Frauen oftmals keine Stellen dann letztendlich ergattern können, die ihren Lebensunterhalt finanzieren. Und Frauen eher wieder in Abhängigkeiten vom Sozialstaat oder von sie finanzierenden Partnern oder Partnerinnen gehen müssen, als dass sich tatsächlich da was verbessert hätte.
Claudia, du hast uns ja gerade verschiedene Widersprüchlichkeiten aufgezeigt, mit denen Mädchen und junge Frauen konfrontiert sind. Was mich interessieren würde, warum hält sich das so lange? Warum streben Mädchen danach, sich als Alpha-Mädchen zu definieren?
Ich glaube, es gibt einfach ein Zusammenspiel zwischen den medialen Inszenierungen, die ja doch sehr breit sind, also die ja nicht nur die politischen Magazine betreffen oder die Tageszeitung betreffen, sondern diese Alpha-Mädchenbilder schlagen sich ja auch nieder in all den Fernsehsendungen, die Mädchen und Jungs nun mal gucken, in den Vorabend-Soaps oder in diesen ganzen Gesangs- oder Schönheitskontesten. Überall gibt es diese Bilder von: Ihr Mädchen könnt heute machen, was ihr wollt, ihr habt es geschafft, ihr seid eigentlich an den Jungs vorbeigezogen, was immer ihr euch zutraut, könnt ihr kriegen, die Gesellschaft steht euch offen, entscheidet euch für das, was ihr wollt. Und Mädchen, gerade jugendliche Mädchen, haben natürlich wie jugendliche Jungs auch in erster Linie einen Normalitätsanspruch. Sie wollen dazugehören und sie wollen natürlich auch dem, was an gesellschaftlichen Bildern und Erwartungen da ist, an Mädchen genügen. Und insofern gibt es dann natürlich auch sowas wie den Versuch, in der Selbstinszenierung oder in der Selbstdefinition diesen Bildern zu genügen. Und das finden wir eben bei vielen jugendlichen Mädchen, dass sie, egal in was für prekären oder auch privilegierten Lebenslagen tatsächlich sie leben, sie dann doch immer erstmal sagen, ich bin nicht benachteiligt, ich bin nicht anders als Jungs, ich kann genau das Gleiche machen wie die Jungs. Und im Grunde ist es eine Antwort auf den Normalitätsdruck, der eben über diese medialen Alpha-Mädchenbilder inszeniert wird oder auf die Mädchen ausgeübt wird, und hat nur bedingt was damit zu tun, wie Mädchen sich selber fühlen oder, was noch viel schlimmer ist, was sie an tatsächlichen Lebenschancen und Möglichkeiten haben.
Claudia, ich möchte gerne noch einmal bei den Medien nachhaken, die ja doch massiven Einfluss auf das Bild des Alpha-Mädchens auswirken. Welche Interessen liegen da dahinter und was können wir tun, um hier gegenzusteuern?
Ja, im Grunde schreit das nach einer Repolitisierung von Frauenbewegung und Mädchenarbeit, letztendlich. Ich glaube, was einfach sehr schwierig ist, ist, dass die Macht der Medien in den letzten Jahren eben so stark zugenommen hat. Dass es eine sehr enge Verknüpfung gibt von politischen Interessen, wirtschaftlichen Interessen und medialen Inszenierungen letztendlich. Oder dass die Medien eben an diesen Stellen dann auch sehr massiv bestimmte Botschaften transportieren, die in der Politik von Interesse sind oder die politische Zielsetzung sind oder die Wirtschaft einfach auch forciert. Wenn wir uns angucken, dass ja diese Alpha-Mädchen-Diskussion zum Beispiel in sehr engem Zusammenhang steht mit wirtschaftlichen Interessen nach mehr geschulten und qualifizierten Fachkräften im naturwissenschaftlichen, technischen, medialen Bereich. Da gibt es eben so ganz enge Verknüpfungen, und die Macht ist schon sehr groß, und dagegen können wir sicherlich nicht anarbeiten, indem wir in unseren Mädcheneinrichtungen oder indem wir in unseren Mädchengruppen an den Mädchen ansetzen. Das ist für die Mädchen individuell notwendig und richtig. Aber ich glaube, dass wir entgegen dem Trend der Alpha-Mädchen im Grunde wieder zu einer Repolitisierung dieser ganzen Frauenrechte und Gleichberechtigungsrechte kommen müssen. Also, dass wir auch in der Mädchenarbeit wieder sehr viel stärker politisch arbeiten müssen, dass wir Lobby werden müssen wieder für die Mädchen. Und das heißt aber in dem Falle für mich, dass wir genau diese Verdeckungszusammenhänge aufdecken müssen. Das heißt nicht, dass die Frauen der Mädchenarbeit jetzt die gesamte Gesellschaftspolitik irgendwie mit Demonstrationen auf der Straße anklagen müssen, aber schon, dass wir da, wo die politischen Gremien eben Entscheidungen über Jugendarbeit zum Beispiel treffen, dass da die Frauen der Mädchenarbeit einfach gefragt sind, immer wieder hinzugehen und zu veröffentlichen, wie die tatsächlichen Lebenslagen von Mädchen sind, und einzufordern eben, dass weitergemacht wird an dieser Entwicklung von Gleichberechtigung. Es ist ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern es ist eigentlich ein Kampf David gegen Goliath, weil einfach die Medien so mächtig und so allgegenwärtig sind und so gleichgeschaltet sind und ja wirklich bei uns in Deutschland von der Bild-Zeitung bis zur Zeit, also von rechts bis links, die gleichen Botschaften streuen und ja auch eine unglaubliche Breite haben, auch übers Fernsehen immer wieder die gleichen Botschaften zu streuen. Aber ich glaube, es ist der einzige Weg, den wir haben, dass wir da wieder politischer werden. Was ich sehe aus meiner Weiterbildungsarbeit mit den Frauen in der Mädchenarbeit, ist, dass auch bei den Frauen, die Mädchenarbeit machen, inzwischen diese medialen Botschaften von es ist ja alles nicht mehr schlimm, an vielen Stellen angekommen ist. Also dass diese medialen Inszenierungen, was ja im Grunde nichts anderes ist als eine Strategie, Wahrheiten zu produzieren, so muss man es ja mal deutlich sagen. Ja? Also wenn man irgendwas 30.000 Mal über den Äther schickt und immer wieder den gleichen Satz spricht, dann ist es einfach irgendwann wahr. So. Und das kommt auch bei den Frauen an, das kommt auch bei den Frauen in der Mädchenarbeit an und führt zusehends dazu, dass auch da bei den Frauen eine große Verunsicherung stattfindet, dass ich oft jetzt höre in den Seminaren, wir wissen selber nicht mehr so richtig, ob das überhaupt noch notwendig ist, ob wir das noch brauchen und eigentlich ist es doch gut und was brauchen denn die Mädchen noch? Und naja, wenn die Mädchen dann sagen, sie wollen das alles nicht mehr. Letztens habe ich gehört, ich bin dann ganz froh, weil dann haben die Mädchen offensichtlich einen besseren Ort gefunden als hier das Jugendzentrum für sich. Also wo so Dinge auch umgedeutet werden letztendlich. Und ich glaube, dass da in der Mädchenarbeit nochmal wieder ein qualitativer Schub notwendig ist im Moment. Und das läuft, auch da laufen so Entwicklungen über Kreuz. Dass auf der einen Seite eben sehr stark postuliert wird, die Frauen und die Mädchen brauchen eigentlich nichts mehr und auf der anderen Seite ist eigentlich gerade notwendig, ist ganz viel Energie in diesen Bereich reinzustecken, um zu erkennen überhaupt erstmal, dass das Fakes sind, dass das mediale Inszenierungen sind, dass es politisch gewollte Wahrheiten sind, die aber nicht wirklich wahr sind. Sodass ich glaube, dass wir in der Mädchenarbeit gerade in einer Zeit, die uns suggeriert, wir können aufhören, eigentlich wieder genau in die andere Richtung müssen und es fängt damit an, dass wir sehr viel stärker wieder in eine sozialpolitische Qualifizierung von Frauen in der sozialen Arbeit rein müssen, um den Frauen selber auch erstmal ein Stück die Augen zu öffnen, zu sagen, ihr fallt da auf was rein und ihr müsst wieder das tun, was wir in den Anfängen feministischer Mädchenarbeit gemacht haben, nämlich sehr genau mit einem frauenspezifischen und frauensolidarischen Blick auf die Gesellschaft zu gucken, hinter diese Fassaden zu gucken und von da aus die Konzepte wieder neu aufzustellen.
Was bedeutet denn nun dieses Wissen für die Mädchenarbeiterinnen, für die Jugendbetreuerinnen? Womit sind sie herausgefordert? Was braucht es, um Mädchenarbeit zeitgemäß anzubieten?
Naja, ich glaube, man muss so zwei Sachen sehen. Das eine ist, dass natürlich diese neuen Mädchenbilder auf der einen Seite schon auch neue Freiheiten und Möglichkeiten der Inszenierung oder des Lebens als Mädchen, junge Frau bieten. Die alten Mädchenbilder, die ja doch sehr eng waren und die Mädchen sehr stark auf so eine Seite des Lebens zugeschnitten haben, von Sanftmut und sich selber aufgeben und nur für andere da sein und sehr stark das Soziale zu betonen, die waren für die Mädchen schon sehr eng. Die neuen Mädchenbilder sind ja im Grunde eine Addition aus diesen alten Mädchenbildern und alten jungen Bildern. Das ist sozusagen die Folge von Emanzipationsentwicklung, dass die Frauen sich eben sozusagen Seiten erobern, die bislang Jungen oder Männern zugeschrieben waren. Das gilt auch für diese Rollenbilder. Das heißt, auf der einen Seite gibt es tatsächlich sowas wie neue Möglichkeiten für Mädchen oder ein viel breiteres Spektrum, sich als Mädchen zu inszenieren und zu leben. Auf der anderen Seite zeigt vielleicht auch schon diese Erklärung, dass es eine Addition von Mädchen- und Jungenbildern ist und dass natürlich sozusagen wir in einer dichotomen Inszenierung in den Geschlechterbildern leben. Das heißt, alles, was Mädchen ist, ist nicht Junge und alles, was Junge ist, ist nicht Mädchen. Und bei den Mädchenbildern haben wir jetzt aber diese Verquickung, diese Addition beider, dass viele Anforderungen in diesen addierten neuen Mädchenbildern für die Mädchen gar nicht zu erfüllen sind, weil sie sind entweder cool oder sie sind eben sozial und sanftmütig, aber sie sollen jetzt beides sein. Da, glaube ich, liegt ein zentrales Thema für die Mädchenarbeit drin, den Mädchen sozusagen auch Räume und Erlaubnisse zu geben, das zu sein und so zu sein, wie sie sein wollen und wie sie sein können und mit ihnen daran zu arbeiten, dass sie eben nicht das gesamte Spektrum bearbeiten müssen und abdecken müssen und dass es einfach nicht geht. Das, finde ich, ist ein wesentliches Thema für die Mädchenarbeit und das begründet für mich auch ein gutes Stück, dass es natürlich weiter Arbeit für Mädchen und mit Mädchen und Mädchenarbeit geben muss. Und das andere ist, dass natürlich die Themen, die es bisher gegeben hat in der Mädchenarbeit, ja nicht weg sind. Ich habe ja eben schon mal gesagt, die berufliche Einmündung ist weiterhin schwierig. Ein großes Thema ist natürlich weiterhin die Rollenerwartung und die Rollenzuschreibungen an Mädchen. Das Mädchen sich entscheiden, in Anführungszeichen, für diese klassischen Mädchenberufe und die klassischen Mädchenzugänge, Studiengänge, das hat auch in großem Umfang was damit zu tun, dass sie damit natürlich antworten auf das, was von ihnen erwartet wird, was Frauen und Mädchen eben machen sollen und in welchen Bereichen sie sich bewegen sollen. Das zeigt auch nochmal, wie stark trotzdem noch die Kraft der konservativen Frauenrollenbilder ist, und darauf antworten die Mädchen. Das heißt, auch da haben wir ein großes Feld noch zu arbeiten, was sozusagen das Aufarbeiten der Bedeutung konservativer Rollenbilder angeht für Mädchen, weil nur wenn Mädchen sich davon verabschieden können, ein Stück oder da ein Stück mehr Freiheit für sich entwickeln können, haben sie auch die Möglichkeit, vielleicht von sich aus sich auch mal für andere Berufsfelder zu entscheiden, tatsächlich, weil es dann nicht mehr gegen ihr eigenes Gefühl von Rollenzuschreibungen geht. Also das ist ein altes Thema der Mädchenarbeit, was im Grunde im neuen Gewand daherkommt, aber immer noch aktuell ist oder wieder aktuell ist. Andere Themen wie sexuelle Gewalt, Pornografisierung von Gesellschaft, insbesondere auch von heranwachsenden Mädchen, das Vorverlegen, das gerade das soziale Vorverlegen der Pubertät bei Mädchen, was ja inzwischen bei 10, 11, 12 Jahren anfängt und im Grunde Mädchen ja an vielen Stellen sehr überfordert, weil sie schon in einer Art und Weise sich als Jugendliche und als Sexualsubjekte inszenieren müssen, wenn sie dazugehören wollen, was aber eigentlich ihre körperliche und Persönlichkeitsentwicklung überhaupt nicht hergibt an vielen Stellen. Das sind Themen, die weiterhin in der Mädchenarbeit da sind. Und es gibt auch für die Mittelschichtsmädchen, Oberschichtsmädchen, glaube ich, ein neues Thema, was sehr stark zusammenhängt mit diesen Alpha-Mädchen. Wir hören jetzt oft von Frauen aus der Mädchenarbeit, dass sie sagen, die Mädchen sind mit diesem Druck auf sie in der Schule total überfordert. Also dass diese Alpha-Mädchenbilder, die Mädchen sind besser in der Schule, die Mädchen schaffen alles, die Mädchen sind die, die gut lernen können, dass das auf die einzelnen Mädchen oftmals auch einen unglaublichen Druck ausübt, dann wirklich auch richtig gut sein zu müssen. Und viele Frauen aus Mädchenzentren beschreiben, dass sie viele Mädchen aus der Mittelschicht nachmittags da haben, die tatsächlich kommen, um sich nochmal richtig unterrichten zu lassen, schulen zu lassen, drillen zu lassen in den Einrichtungen am Nachmittag, um zu lernen, damit sie auch diesen Bildern entsprechen. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher Druck, der auf die Mädchen sich auswirkt. Das sind so vielleicht die Problemthemen, in Anführungszeichen. Und das andere ist, dass wir nach wie vor feststellen, dass einfach die Lebensbedingungen und das Eigengefühl als Mädchen im Heranwachsen anders ist als das von Jungen, dass wir nach wie vor in einer Gesellschaft leben, die sehr viel Wert darauf legt, festzustellen, ob jemand männlich oder weiblich ist, und sehr starke soziale Zuschreibung immer ans Geschlecht zu binden, und dass deshalb einfach auch die Themen von Mädchen und Jungen auch im Jugendalter sehr unterschiedlich sind und wir dafür einfach unterschiedliche Räume brauchen oder Mädchen genauso wie Jungs Räume zur Verfügung stellen müssen, wo sie die Möglichkeit haben, unter sich zu sein und einfach Dinge anders zu erleben, durchzusprechen, vom anderen Geschlecht gleich beäugt zu werden oder kritisiert oder bewertet zu werden. Das heißt, auch unabhängig von diesen ganzen Problemlagen, die ich gerade beschrieben habe, ist in einer Gesellschaft, die eben so dichotom männlich-weiblich aufgebaut ist, es nach wie vor notwendig, dass Mädchen Räume für sich haben, in denen sie einfach unter sich sind und die Dinge, die sie angehen, besprechen können oder einfach nur unter Mädchen sind und frei sind von irgendwelchen Inszenierungen, die sie sich sonst eben auch selber auferlegen, weil die Jungs da sind und weil sie dann entsprechend eben auch das abrufen müssen oder glauben, abrufen zu müssen, was von ihnen erwartet wird als Mädchen. It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete. Yeah.
just you. It's already been done, undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it.
Claudia Wallner, nun gibt es, wie wir gehört haben, auf der einen Seite die starken, unabhängigen Alpha-Mädchen, auf der anderen Seite gibt es spezielle Projekte und Aktionen für Mädchen. Wie sieht denn nun dieses Zusammenspiel aus? Werden die mädchenspezifischen Angebote überhaupt von der Zielgruppe wahrgenommen oder braucht es hier möglicherweise andere Zugänge?
Ja, also wenn wir jetzt von der Jugendarbeit sprechen, von der offenen Jugendarbeit, da gibt es schon, was jugendliche Mädchen angeht, relativ deutliche Tendenzen. Also für Deutschland kann ich das sagen, dass die Mädchenarbeiterinnen klagen, dass sie die jugendlichen Mädchen mit Mädchenarbeitsangeboten immer schwerer erreichen. So, das führt bei vielen, die der Mädchenarbeit nicht so gut gesonnen sind, dazu, dass sie sagen, das ist doch ein klarer Beweis dafür, dass wir die Mädchenarbeit eigentlich nicht mehr brauchen oder spezielle Angebote für Mädchen nicht mehr brauchen, weil wenn die schon selber sagen, sie wollen sie nicht mehr haben, wofür machen wir es dann? Wir haben aber zum Beispiel in Jugendhäusern, die einen grundsätzlichen Gender-Ansatz in ihren Konzeptionen fahren, wo sozusagen das Mädchenangebot nicht das Besonderte Angebot ist, sondern wo ganz normal in den Häusern Räume für Jungs zur Verfügung stehen, Räume für Mädchen, gemischte Räume, wo das Personal männlich wie weiblich geschlechtsspezifisch ausgebildet ist oder geschlechterpädagogisch gebildet und qualifiziert ist, wo auch im koedukativen Bereich, also da, wo Mädchen und Jungen gemeinsam Freizeit verbringen, immer auch darauf geachtet wird, dass es keine geschlechtsspezifischen Übergriffe gibt, keine Abwertung gibt, wo sozusagen das Thema der Geschlechtergerechtigkeit allüberall im Haus ist, da haben wir dieses Phänomen nicht, dass die jugendlichen Mädchen nicht erreicht werden. Und daraus kann man relativ gut schließen, dass es eher damit zusammenhängt, die Verweigerung der Mädchen mit dem Normalitätsanspruch der Mädchen und dass die Mädchenarbeit, wenn sie denn in den Häusern eine besonderte Arbeit ist, eben auch mit sich die Botschaft führt, dass es für eine Zielgruppe ist, die was Besonderes braucht. Und wenn ich jugendliches Mädchen bin und habe einen Normalitätsanspruch und will dazugehören und will mich ja auch so, wie die Alpha-Mädchenbilder sind, präsentieren, nämlich, dass ich gleichberechtigt bin, dass ich die gleichen Zugänge habe wie Jungen, dann kann ich nicht gleichzeitig in einen Mädchenraum gehen oder einem Mädchenangebot teilnehmen, was mir suggeriert, dass ich was Besonderes brauche, weil ich da noch irgend so einen Nachholbedarf habe. Und das lässt sich nicht mehr entkoppeln. Also der Normalitätsanspruch der Mädchen, der mit diesen Alpha-Mädchenbildern sich entwickelt hat in den letzten Jahren, der muss konzeptionell aufgegriffen werden in den Jugendhäusern. Und ich glaube, dass es nur über zwei Entwicklungswege geht. Das eine ist, wir müssen uns überlegen, ob wir Angebote für Mädchen tatsächlich sozusagen so benennen, dieses ist ein Mädchennachmittag, oder ob wir nicht thematisch oder über persönliche Kontakte versuchen, Mädchengruppen herzustellen, die aber nicht deklariert werden als Mädchengruppen, sodass Mädchen sozusagen nicht über das Label ich bin ein Mädchen, ich gehe da jetzt hin, sondern über ich mache gern Hip-Hop und gehe dahin Zugänge finden, die sie eben nicht über das Mädchensein da Einlass gewähren lassen. Und das andere ist, dass ich glaube, die Jugendhäuser müssen sich insgesamt mit dem Thema Gender- und Geschlechterpädagogik beschäftigen und müssen eben diese Pendants zur Mädchenarbeit, Jungenarbeit oder zu Mädchenräumen, Jungenräume mit Gesamtkonzepten entwickeln und anbieten, weil das dann beiden Geschlechtern, Mädchen wie Jungen, glaube ich, die Zugänge erleichtern wird oder überhaupt erst wieder eröffnen wird.
Mädchen- und Jungenarbeit ist ja nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache. Worin siehst du die Widerstände begründet und was hilft Jugendbetreuerinnen dahingehend zu motivieren?
da laufen zwei Entwicklungen ein bisschen gegeneinander, glaube ich. Also das eine ist diese permanente Verquickung des Themas Geschlechterpädagogik mit der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Geschichte und den eigenen Ressentiments oder Offenheiten gegenüber diesem Thema. Selbstinszenierung, Selbstreflexion. Wir merken in den Weiterbildungen mit den sozialen Fachkräften, Männern wie Frauen, dass das oftmals einfach die größte Barriere ist, weil da eine unglaubliche Angst dahinter steckt. So, bin ich ein guter Pädagoge, bin ich eine gute Pädagogin, weil ich mir bisher das noch gar nicht angeguckt habe. Wie bin ich eigentlich als Mann, wie trete ich hier auf, wie bin ich als Frau, wie trete ich hier auf? Und da gibt es ganz viele Ängste. Und es wird ja immer erwartet, dass in dem Moment, wo es um Gender geht, dass es sich sehr stark verbindet mit so einer Vorwurfshaltung. Guckt mal her, ihr habt nicht hingeguckt. So, und jetzt müsst ihr mal hingucken und ihr macht schlechte Arbeit. Und da gibt es ganz viel Ängste. So, auf der einen Seite, das verhindert das Beschäftigen. Die andere Seite ist, dass letztendlich, wenn man das jetzt mal von diesem Geschlechterkampf abhebt, die Fragestellung, dass die Männer und die Frauen relativ schnell feststellen, dass es ihre Arbeit leichter macht. Letztendlich, wenn sie diese Hürde des eigenen Widerstandes überschreiten und sich in dieses Thema reinbegeben, dass es im Grunde eine Banalität ist, weil sie sollen sich ja mit nichts Größerem beschäftigen, als damit, dass sie es mit Jungen und mit Mädchen zu tun haben und sollen anerkennen, dass Mädchen und Jungen in dieser Gesellschaft unterschiedlichen Erwartungen unterliegen und dass eine pädagogische Arbeit ist, auch dementsprechend unterschiedlich ausgerichtet sein muss. Und sie müssen sich aber auch angucken, wie sie eben selber zu diesen Rollenstereotypen beitragen, wenn sie sich sozusagen das nicht angucken. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man diese erste Barriere erstmal überwunden hat, dass dann die Kollegen und Kolleginnen relativ schnell feststellen, dass die Arbeit einfacher wird und dass sie mehr Spaß macht, weil sie einfach mehr verstehen, warum Mädchen so ticken und Jungs anders ticken oder andersrum und dadurch einfach besser in Kontakt kommen mit den Mädchen und den Jungen.
Herzlichen Dank an dich, Claudia Wallner, für das Interview. Ich würde gerne noch weiter mit dir diskutieren. Leider lässt es die Sendezeit nicht zu. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten einen Beitrag von Make It, dem Büro für Mädchenförderung. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in an orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can go a minute without your love. I save the best I have for you. You sometimes make